Eltern sein zu können, das ist ein Menschenrecht. So sehen es die Vereinten Nationen, doch für viele Menschen mit einer Behinderung ist sowohl der Weg zum Kind als auch der Alltag als Mama und Papa eine enorme Herausforderung. Eine große Unterstützung bietet hier die Caritas im Bistum Regensburg mit der Elternassistenz. Hilfskräfte, die Eltern mit Behinderung zur Seite stehen. Irene Hau hat die Beratungsstelle mitgegründet. Eine ihrer langjährigen Klientinnen ist Theresa Straub. Die zweifache Mutter hat durch einen Sauerstoffmangel bei ihrer Geburt eine Behinderung und nutzt seit Kindestagen an einen Rollstuhl. Die beiden haben mich in die Beratungsstelle nach Regensburg eingeladen und erzählen mir, wie der Alltag mit Elternassistenz aussieht und was die Beratungsstelle alles so leistet. Guten Morgen, Frau Hau. Guten Morgen, Frau Straub. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Danke.
Guten Morgen.
Frau Hau, Sie arbeiten hier in der Beratungsstelle für Elternassistenz. Stellen Sie sich und Ihre Arbeit doch mal kurz vor.
Ja, ich arbeite beim Caritasverband für die Diözese Regensburg in dem Referat Behindertenhilfe in der Fachstelle Elternassistenz. Die Idee dahinter ist, dass Eltern mit Behinderung, die einen Kinder- und Familienwunsch haben, einfach durch uns eine umfassende Unterstützung und Beratung bekommen im Punkto, was ist Elternassistenz, welche Auswirkungen hat es im Alltag und vor allem, wie komme ich zu der Elternassistenz.
Schön. Und Frau Straub, Sie nutzen selbst einen Rollstuhl und sind hier Klientin. Erzählen Sie doch auch noch mal ein bisschen was über sich und auch über Ihre Familie.
Wir haben zusammen zwei Kinder. Meine Kinder sind 8 und 3 Jahre alt. Mein großer Sohn kennt die Situation mit seinen Eltern auch ohne Elternassistenz, weil wir zuvor in Österreich gelebt haben und diese Hilfesituation dort nicht möglich ist. Und seit wir 2020 wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, haben wir dann auch Elternassistenz in Anspruch genommen oder in Angriff genommen, das zu bekommen. Jetzt würde ich sagen, die Familie lebt seit circa 4 Jahren mit Elternassistenz. Wir haben zusammen ein Team von 4 Personen, die uns im Alltag begleiten.
Und gehen wir doch nochmal ganz an den Anfang zurück. Wann hat sich Ihr Kinderwunsch denn entwickelt und welche Rolle hat Ihre Behinderung auch irgendwie in der Planung und in den Gedanken zur Planung gespielt?
Da würde ich tatsächlich noch ein Stück weit auch ausholen, dass ich in einer Familie groß geworden bin, in der ich und meine Körperlichkeit, so wie ich war, so wie ich bin, immer genommen wurde, wie es war. Also es ging nie darum, mich normaler zu machen oder mich weniger behindert erscheinen zu lassen, als ich gelebt habe. Es ging immer darum, mich selbstständig zu erziehen und mir die Möglichkeit zu geben, das, was ich selbstbestimmt und selbstständig tun kann, auch selbstständig durchzuführen. Und mit diesem Mein Normal aufgewachsen zu sein, ist, glaube ich, die Initialzündung gewesen, für mich zu entscheiden, ich kann entscheiden, ich möchte Kinder. Was ich auch immer wusste, war, dass ich diese Kinder nicht ohne Partner haben möchte. Also war eher die Frage, aus dieser Kindheit und Jugend zu Hause herauszugehen und zu sagen, wie finde ich meinen Weg auf der partnerschaftlichen Ebene und wer ist bereit, mit mir diesen Weg zu gehen? Als die Frage, kann ich das oder kann ich das nicht? Weil mir klar war, ich mache es anders, aber eben der Weg dahin nicht ganz klar war. So, genau, also wann fing das an? Das fing tatsächlich in der frühen Kindheit an. Umgesetzt habe ich es dann mit 30 ungefähr. Also auch eigentlich ganz klassisch, so wie das halt vielen Frauen ergeht, dass sie in ihren 30er Jahren entscheiden, jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
Und wie war das, als Sie das erste Mal hierher gekommen sind?
Ich denke, was wichtig ist, für mich wichtig war, Menschen zu finden, die mir die Fähigkeit, solche Entscheidungen für mein Leben zu treffen, nicht abzusprechen. Also jemanden zu finden, der einen Rahmen bildet, der sagt, ja, du bist die Expertin für deine Entscheidungen. Meine Kinder waren ja auch beide. Nein, mein großer Sohn war schon auf der Welt. So lange kennen wir uns schon, ne? Mhm. Also das erste Kind war schon auf der Welt, die Entscheidung war schon gefallen. Und ich würde es mal so formulieren, hätte es jetzt die Möglichkeit für Elternassistenz und die Begleitung nicht gegeben, wäre vielleicht meine kleine Tochter nicht auf der Welt. Ja, weil ganz klar war, mit einem zweiten Kind kommen wir da sicher auch an unsere Grenzen als Paar und müssen auch ganz deutlich sehen, dass wir eben Unterstützung brauchen, die dafür sorgen soll, dass unsere Kinder als Kinder aufwachsen, die Eltern haben, die für sie sorgen. Also nicht als Kinder, die uns versorgen müssen, sondern tatsächlich so, dass wir sagen, wir sind die versorgenden Eltern und ihr dürft Kind sein. Und da war klar, da braucht es eine Unterstützungsform.
Frau Hau, wenn Sie das so hören, sehen Sie das als die Bedeutung Ihrer Arbeit an? Sehen Sie, dass das ist, was Sie tun?
Ja, also wenn ich von hinten anfange und so schaue, was ist die Essenz meiner Arbeit, dann denke ich, mit Unterstützung durch Elternassistenz können Menschen mit Behinderung, egal welcher Art, Eltern sein. Und zwar, wenn ich eine Körperbehinderung, eine Sinnesbehinderung oder eine chronische Erkrankung habe, dann bestimme ich, ich bleibe Mutter, ich bleibe Vater, ich sage der Assistentin, was sie tun soll. Das ist nicht der Job der Assistentin, mir zu sagen, du musst das so und so machen. Nee, die Eltern sagen der Assistentin, was zu tun ist. Was die Theresa Straub auch gerade erzählt hat, würde ich sagen, das sind ganz viele so theoretische Punkte, die ich kenne. Ich war vorher in der Schwangerschaftsberatung beim Caritasverband. Da hatten wir schon mal zwischen 2013 und 2016 so ein kleines Projekt. Das hieß Mama oder Papa mit Behinderung. Ich hatte dort eine Kollegin, die auch im Rollstuhl war und als Rollifahrerin 3 Kinder geboren hatte. Und da kam auch die Idee, hey, wir müssen ja machen für Menschen, die einen Kinderwunsch haben und eine Einschränkung haben. Und da ist natürlich mir anders, wie jetzt die Frau Straub das erzählt hat, schon in der Schwangerschaftsberatung auch immer wieder begegnet, dass die Mütter mir erzählt haben, die schwangeren Frauen, dass ihr Umfeld, ihr persönliches Umfeld, nicht der Partner, aber oft die eigenen Eltern, die Nachbarschaft oder auch die Ärzte nicht begeistert waren von der Idee, dass eine Frau mit einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung Mutter wird. Also da werden leider den Frauen oder auch den Paaren schon immer wieder noch Steine in den Weg gelegt. Das ist leider noch keine solche Selbstverständlichkeit, wie das in der UN-Behindertenrechtskonvention im Artikel 23 beschrieben wäre, dass Menschen einen Kinderwunsch, Familienplanung haben dürfen, so viele Kinder, wie sie wollen, in welchem Abstand etc. Also davon sind wir leider noch ein bisschen entfernt.
Wie viele Menschen das in Deutschland tatsächlich betrifft und weitere Fakten hat mein Kollege Willi Witte für uns zusammengestellt.
Laut dem Statistischen Bundesamt gab es 2023 fast 8 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland. Ungefähr die Hälfte von ihnen war über 55 Jahre alt. Die meisten Behinderungen entstehen im Laufe des Lebens durch eine Krankheit. Nur 3% der Behinderungen sind angeboren oder beginnen in der frühesten Kindheit. Dass Menschen mit Behinderung ein Recht darauf haben, Eltern zu werden, gilt schon seit knapp 20 Jahren. Damals wurde die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen beschlossen. In Deutschland gilt sie seit 2009. Der Artikel 23 schützt das Recht auf Ehe, Familie und die Entscheidung, Kinder zu bekommen. Und Menschen, die das nicht ohne Unterstützung können, sollen Hilfe kriegen. 2018 wurde in Deutschland das Bundesteilhabegesetz beschlossen. Seitdem gibt es das Recht auf Elternassistenz. 2020 haben hier 1,3 Millionen Kinder mit einem behinderten Elternteil zusammengewohnt. Das geht aus Angaben des Bundesverbands Behinderter und chronisch kranker Eltern e.V. hervor. Jedoch brauchen nicht alle Eltern mit Behinderung eine Assistenz. Und nicht alle dürfen die Assistenz auch beantragen. Sie ist eine Sozialleistung. Deshalb sind nur Menschen berechtigt, die weniger als 67.000 Euro Vermögen haben.
Und obwohl das so viele Menschen betrifft, ist die Elternassistenz immer noch ziemlich unbekannt. Frau Hau, ich würde noch gerne hören, wie reagieren denn andere Leute, wenn sie erzählen, dass sie hier arbeiten?
Ganz viele finden es erstmal interessant. Am Anfang gab es ganz viel Verwechslung und die dachten, es geht immer um Kinder mit Behinderung. Also für viele, auch im Fachumfeld, war das erstmal überraschend, dass es um Eltern geht mit Behinderung. Nach einem Stück habe ich dann gemerkt, dass so Eltern mit Körperbehinderung, denen traut man das ja noch gut zu, Kinder zu kriegen. Aber dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen auch einen Kinderwunsch haben, das merke ich nach wie vor, ist schon schwieriger.
Frau Straub, nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Familienalltag. Wie sieht so ein Tag aus und wo hilft Ihnen die Elternassistenz?
Also klassischerweise kann man sagen, dass die Elternassistenten häufig ab mittags oder nachmittags da sind. Das ist halt die Idee ist quasi, dass sie da sind, wenn die Kinder zu Hause sind, also nach der Schule, nach dem Kindergarten. Ich nehme sie ja auch oft mit zum Abholen meiner Kinder, weil ich zum Beispiel selber keinen Führerschein habe. Ich lasse mich dann fahren, damit ich eben meinen Kindern auch zusagen kann, Mama holt ab und nicht alles sozusagen der Partner machen muss. Das wäre so eine klassische Anfangssituation, dass ich mit meinen Assistenten ausmache. Wir treffen uns am Auto oder an der Schule oder am Kindergarten oder zu Hause. Genau, dann würde ich begleitet werden beim Einkaufen für die Familie zum Beispiel, beim Vorbereiten der Mahlzeiten, wenn die jetzt irgendwie von der Schule nach Hause kommen, dass dann was da ist. Natürlich kann ich den Großteil des Haushaltes auch machen. Zu Hause, klar, kann ich sehr viel selbst tun. Ich kann auch die Kinder, weiß ich nicht, selber pflegen, selber verwickeln. Aber würden wir jetzt rausgehen und auf dem Spielplatz sein oder in der Stadt sein, dann bräuchte ich selbstverständlich Unterstützung zum Wickeln meiner Tochter. Weil zum Beispiel, ganz klassisch, Wickeltische sind einfach grundsätzlich auf meiner Nasenhöhe. So. Und dann kann man irgendwie kein Kind sichern, dass es da nicht runterkullert. Grundsätzlich kann man sich vorstellen, dass eben die Assistenten dann da sind, wenn ich nicht arbeite. Also während ich arbeite, kann ich keine Elternassistenz in Anspruch nehmen. Die sind nicht meine Kindermädchen, damit ich arbeiten kann, sondern die sind sozusagen da, damit ich mit den Kindern etwas tun kann. Und sie sind da, zumindest bei mir, wenn mein Mann eben auch ausfällt. Das heißt, im Prinzip so 5-6 Stunden, vielleicht auch 7 Stunden am Tag, Begleitung von nach der Schule bis zum Abendessen oder bis nach dem Abendessen, dass die Küche wieder in Ordnung ist. Dass man quasi den Tag wieder neu starten kann, dann bringen wir als Familie ganz ohne Assistenz ins Bett. Wir haben so diese ganz klaren Zeiten, wo die Kinder auch wissen, da ist Schluss, da ist nur Familie, da ist kein extra Hinzufügen von Dingen. Also dadurch, dass halt eben eine Person mehr da ist, ist immer ein Mehr da. Man muss überlegen, wann machen die Pause, bei welchen Mahlzeiten sind die dabei, was sollen sie übernehmen und was nicht. Also es ist auch so eine Argumentation gewesen, dass wir oft gesagt haben, wir brauchen Assistenz dafür, damit die Kinder mit in der Küche helfen können und die dann sicher bleiben. Ja? Und das war jetzt für mich auch wichtig, dass sie eben Selbstständigkeit mit den Assistenten dann üben und ausführen und ich aber in der Küche dabei bin und sage, ja, diesen Teil des Kochens macht jetzt ihr zusammen. Das ist eben das, was du gerade gesagt hast mit der Anleitung. Diesen Teil macht ihr, den Teil übernehme ich, dass es ein Zusammen wird. Ja? Mhm. Und das auch ganz klar ist, das hat auch mein Sohn mittlerweile gelernt, dass wir als Eltern die Regeln vorgeben und wenn ich meiner Assistentin sage, geh bitte mit meinem Sohn in den Kletterwald, weil ich kann obviously nicht klettern, aber da wird gesagt, du hast die Regeln von zu Hause. Wenn du jetzt ein Eis haben willst, muss ich dann Mama anrufen, ob du das Eis bekommst.
Elternassistenz funktioniert nur, wenn Kinder und Eltern gemeinsam da sind, bis auf wenige Ausnahmen. Das sind Therapiezeiten, wenn ich als Elternteil Physio, Ergo, was auch immer habe. Wenn ich Ruhephasen brauche, gerade bei Epilepsie oder körperlichen sonstigen Einschränkungen, wo ich einfach
Schmerzen, genau.
Aber die Elternassistenz ist kein Babysitter. Die ist nicht da, damit ich mit meinem Partner entspannt zum Abendessen gehen kann. Das ist keine beste Freundin. Das ist kein Familienmitglied. Und es ist ein professionelles Arbeitsverhältnis. Und das ist manchmal ganz schwierig, weil es muss ja idealerweise, du wirst du mir zustimmen, Theresa, die Chemie stimmen zwischen den Eltern und der Assistentin. Wenn das nicht stimmt oder den Assistenten, wir haben ja auch Männer, die das machen, dann funktioniert es nicht. Aber da ist halt die Gratwanderung oft sehr knapp. Ich sage gern, das ist wie wenn ich eine Arbeitskollegin habe. Da verstehe ich mich auf der Arbeit, da rede ich auch mal vielleicht über was Privaten, aber deswegen gehe ich nicht abends mit der essen. Und deswegen weiß sie nicht alles aus meiner Familie.
Gibt es denn Momente oder einen Moment, der Ihnen im Kopf geblieben ist, wo Sie gedacht haben, wow, ich bin wirklich dankbar dafür, dass jetzt gerade die Elternassistenz da war und geholfen hat?
Ich weiß, glaube ich, keinen konkreten Moment zu beschreiben, aber ich würde schon sagen, dass ich gerade jetzt bei meiner Tochter, die ja jetzt 3 ist, einfach gemerkt habe, wie gut das war oder wie gut das ist, dass wir mit Begleitung sind, weil ich mit ihr viel freier bin, sie gehen zu lassen, wie weit sie kann, als ich damals ohne Assistenz mit Janosch gewesen bin, weil ich nicht diese Panik kriegen muss, sie könnte zu weit gehen. Weil der Job ist ja schon da, wenn wir draußen sind und sie geht zu weit, dann muss nicht ich hinterher, sondern die Person muss mitgucken und weiß schon im Vorfeld, wenn das eintritt, du fängst sie.
Also du fühlst dich sicherer oder fühlst dich sicherer in deiner Rolle, auch für deine Sorgfalt, für die Sicherheit deiner
Kinder. Ja, und das gilt letztendlich auch für beide Kinder. Also im Prinzip ist die Elternassistenz dafür da, dass ich in möglichst wenig Situationen mich hilflos fühle.
Die Kinder werden ja auch älter. Wie ist das geplant? Wie lange bleibt so eine Elternassistenz?
Also Nach meinem Informationsstand ist es so, dass wir ein Recht haben, es zu beantragen bis zum 12. Lebensjahr des jeweiligen Kindes, also maximal bis Hanna 12 wird. Es sei denn, es sind dann wieder aus Kindersicht noch besondere Dinge, wie zum Beispiel, jemand muss länger zu Hause wohnen, weil er selber eingeschränkt wäre. Das ist jetzt aber bei uns nicht der Fall. Insofern rechne ich jetzt damit, sie ist ja jetzt 3, dass ich eben jährlich quasi wieder einen Folgebericht schreibe, zusammen mit meiner Sachbearbeitung. Und dann, je nachdem, wie viele Stunden ich halt dann auch brauche, je nach Altersentwicklung, das auch anpassen werde. Aber das, ich rechne eigentlich damit, dass wir noch 5 bis 7 Jahre Elternassistenz in Anspruch nehmen. Natürlich, wenn mein Kind, wenn sozusagen Hanna 12 ist, ist ja Janosch schon fast erwachsen. Dann, also es verändert sich halt, für welches Kind ich wie viele Stunden beantrage, will ich damit sagen. Ne? Es geht sozusagen pro Kind, welcher Bedarf ist wann da. Man muss das wirklich mit dem Tagesplan durchgehen, wann muss wer abgeholt werden, zu welchem Training wird das Kind gefahren, was kann das Kind selbstständig, wo muss jemand mitgehen und so. Dass es wird also tendenziell weniger für Janosch werden, tendenziell mehr für Hanna werden. Wird auch wahrscheinlich nicht immer 39 Stunden bleiben. Also jetzt haben wir ja 3, 4 Personen, die sich dann eine volle Stelle teilen, aber ich denke mal, so eine halbe Stelle werde ich schon behalten, bis sie groß sind.
Sobald der Bedarf sich verändert, kann man eine Meldung machen und sagen, ich brauche mehr oder ich brauche weniger, und dann wird wieder halt neu geschaut, wie es tatsächlich ausschaut.
Frau Hauer, erzählen Sie uns doch auch noch mal von einem Moment, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist, der besonders schön war bei Ihrer Arbeit.
Ich kenne ja seit 2013 die ersten Familien, also 12 Jahre jetzt. Wenn ich dann sehe, wie glücklich Familien sind und was ihnen einfach auch durch die Unterstützung der Elternassistenz ermöglicht ist, als Familie zu leben, dann ist es so ein Moment, der mich glücklich macht. Oder wenn ich in der Familie bin und die Eltern erzählen mir, mein Kind hat jetzt Fahrradfahren gelernt, oder es kann regelmäßig zum Fußballverein gehen, das im Nachbarort das Training ist. Ich muss nicht immer bitteln und betteln, dass jemand das Kind fährt, sondern ich kann mit meiner Assistenz dahin fahren. Ich kann mal beim Training dabei sein. Ich kann ein Spiel anschauen, was ich vorher nie konnte. Also tatsächlich die Teilhabe, aber nicht nur von den Eltern, sondern letztendlich die Assistenz ermöglicht auch den Kindern eine Teilhabe. Und das macht mich dann glücklich.
Frau Straub, Sie haben ja schon erzählt, dass Ihr Sohn das Leben ohne Elternassistenz auch kennt. Wie sehen denn Ihre beiden Kinder die Elternassistenz? Wie nehmen Sie das wahr? Und nehmen Sie vielleicht auch wahr, dass es in Ihrer Familie anders läuft als bei anderen Familien vielleicht?
Also ich glaube, dass vieles bei uns so läuft wie bei anderen Familien auch. Das mal vorausgeschickt. Wenn ich da mich zurückerinnere und überlege, wie es meinem Sohn gegangen ist beim Start mit der Elternassistenz, da hat er ganz viel versucht rauszufinden, wie kann ich jetzt der Assistenz vorgeben, was ich jetzt machen möchte. Also mein bester Nachmittag sieht jetzt so aus, dass die Assistenz meiner Eltern quasi 4 Stunden lang mit mir Lego spielt. Und dann musste ich beim Kind erzählen, du, aber die Assistenz ist dafür da, dass unser ganzer Nachmittag funktioniert. Dass wir kochen können, dass wir essen können, dass wir was machen, dass wir alle was machen können zusammen. Sie ist meine Assistenz. Und wenn ich dir Zeit gebe, in der du sozusagen Lego spielen oder klettern oder schwimmen oder was auch immer tun darfst, dann muss ich das entscheiden. Und da war er am Anfang richtig sauer auf mich, weil ich mich erdreistet habe, sozusagen seine Spielpartnerperson anzuleiten, ja? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ja, Janosch, es geht ja um die ganze Familie und ich verstehe schon, was es dir irgendwie geht, aber wir brauchen da irgendwie eine Absprache untereinander auch. Und mittlerweile ist es dann eben so, dass er dann nach der Schule kommt und sagt, heute würde ich gerne das und das machen, passt das denn so? Und bei der kleinen Tochter ist es halt so, die kennt das überhaupt nicht anders. Die hat, glaube ich, ein ganz klares emotionales Wissen zu jeder Situation, die so da ist, weil sie... Wenn sie zum Beispiel, was du gesagt hast, mit dem Vorgelesen braucht, dann sucht sie sich ein Buch und läuft zu der Assistenz hin und sagt, hier. Und dann guckt mich die Assistenz an und fragt, soll ich? Und dann sage ich ja oder nein. Ja, und ich sage aber dann der Hanna ja oder nein. Dass sie sozusagen mit dem Angebot, ich hätte es jetzt gerne, zu der Assistenz läuft, Assistenz guckt mich an und ich antworte meiner Tochter. Und dann wird, also die hat es ganz, ganz klar, weil sie es einfach gar nicht anders kennt.
Wir haben ja jetzt ganz viel Gutes über den Alltag als Mama mit Behinderung gehört, aber natürlich auch Hürden und negative Reaktionen. Was würden Sie beide sich denn wünschen was sich noch in der Gesellschaft oder auch in der Politik verändern könnte?
Also auch wenn wir schon weit gekommen sind, denke ich, dass ich einfach normalisieren muss, dass es Personen gibt, die auf irgendeine Art andere Art und Weise als gewöhnlich es normal aussieht, Familie sind. Also klar, wir sind gewohnt, dass wir, weil ich ja auch sichtbar beeinträchtigt bin, mit der Sichtbarkeit meiner Behinderung als Familie ständig umgehen und ständig zeigen, ja, hier sind wir und hier sind wir und hier sind wir. Und ich würde mir wünschen, dass ich auch einfach nicht so auftreten muss. Ich würde auch einfach gern mal verschwinden, im Sinne von, wenn andere Eltern, die Fußgänger sind, jetzt gerade keinen Bock haben zu kommunizieren, dann kommunizieren die eben nicht. Ich muss ständig kommunizieren, weil ich irgendwie ständig irgendwas erklären muss, sonst muss es mein Kind erklären. Und ich mache das natürlich super gerne und zeige es auch gerne, aber es ist halt anstrengend. Und es müsste eigentlich aufhören dürfen, wenn ich keine Lust mehr habe.
Und es gibt einfach auch Eltern, die Bedenken haben, wenn ich zeige, dass ich in der Betreuung und Versorgung Unterstützung brauche, dass ich dann als erziehungsunfähig gelte. Und dass ich dann vielleicht Angst vor dem Jugendamt habe, weil leider das Jugendamt halt in der Öffentlichkeit oft noch den Ruf hat, das sind nur die, die Kinder aus der Familie nehmen, wenn sie nicht gut versorgt werden. Also das ist schon auch was ich in Gesprächen ganz oft höre. Mhm. Und ich jetzt als nicht behinderte Mitarbeiterin, ich muss mir immer wieder auch sagen, eine blinde Mutter ist nicht gleich die nächste blinde Mutter. Wir versuchen oft so als Nichtbehinderte so Kategorien zu bauen. Wie ist jemand, der im Rollstuhl sitzt? Wie ist jemand, der gehörlos ist? Also diese Barriere auch in den Köpfen, obwohl ich glaube, ich da schon relativ reflektiert bin, aber ich erwische mich immer wieder im Alltag dabei, dass man sich da gerne halt leicht machen würde und denken, das ist so und so. Das ist nicht so. Und das ist einfach ein Job, eine Aufgabe für uns auch, wenn ich wirklich Inklusion nur im Ansatz tatsächlich ernst nehmen möchte, müssen auch wir als vermeintlich Nichtbehinderte einfach da eine Bereitschaft haben.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke für das Gespräch.
Ja, danke, dass Sie da waren oder noch sind. Und ja, ich hoffe einfach, dass das Thema Elternassistenz immer mehr in den Köpfen von allen Menschen ist. Von Menschen, die eine Behinderung haben, von Fachleuten, aber auch von der Öffentlichkeit. Und dass einfach Familien diese Hilfe kriegen und dadurch wirklich ein buntes Familienleben haben können.
Ja, mir geht's ähnlich. Ich bin ganz froh, dass ich die Lebenssituation mal darstellen konnte. Mir war wichtig zu zeigen, dass es uns gut geht als Familie mit diesem System. Und bei uns hat es deshalb funktioniert, weil ich dieses Wissen hatte oder mir das Wissen sammeln konnte. Ja, sozusagen selber die Kraft hatte, dafür einzustehen, zu sagen, was brauche ich. Und das wünsche ich eigentlich anderen Menschen auch, dass sie sich zutrauen zu sagen, ich entscheide diese Entscheidung und ich gehe da rein in diese Lebensform, weil sie ist eine andere Lebensform, es ist irgendwie auch eine besondere Familienform teilweise. Und da haben wir einfach noch einen Weg vor uns und es ist für mich dann auch spannend, was die Kinder daraus machen, ne? Und wie die quasi das ganze Konstrukt Behinderung dann auch sehen. Punkt.
Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen beiden, dass Sie uns so ausführlich berichtet haben aus Ihrem Alltag als Mama mit Behinderung und auch hier aus der Arbeit in der Beratungsstelle für Elternassistenz der Caritas in Regensburg. Mehr Infos gibt es auf Ihrer Website, die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Das war's für heute bei Total Sozial. Am Mikrofon verabschiedet sich Lilly Krilka.
Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.